gerade während der Corona-Pandemie, die uns ja auf jeden Fall stark beeinflusst hat, auch im Sport, wurden reichlich Fragen an uns adressiert, die wir dann gemeinsam mit den Mitgliedsorganisationen anschaulich diskutieren konnten. Und somit hatten wir zahlreiche Perspektiven und konnten beispielsweise im Lizenzbereich auch schnelle und flexiblere Wege anbieten. Und das ist auf jeden Fall ein enormer Mehrwert.
Herzlich willkommen bei Café und Community, der Podcast, wo ich bei meinem Lieblingsgetränk, einem frisch gebrühten schwarzen Kaffee, Geschichten über Communities mit dir teile und dir Tipps an die Hand gebe, wie du deine eigene Community aufbauen kannst. Mein Name ist Denise Henkel. Ich habe 10 Jahre lang Communities für große Unternehmen aufgebaut und mich nun selbstständig gemacht, um dieses Wissen weiterzugeben.
Heute soll es ums Thema Sport gehen. Und ich persönlich denke beim Thema Community sofort an den Verein. Also Sportvereine sind ja eigentlich prädestiniert dafür, eine Community zu sein, wie eine Community zu funktionieren. Und deswegen möchte ich mich heute auch mit einer Expertin im Bereich Sportcommunities unterhalten, und zwar die Sabrina Hommel vom Deutschen Olympischen Sportbund. Und ich bin sehr froh, dass du da bist, Sabrina. Erzähl doch mal kurz, wer bist du denn und was machst du so?
Ja, vielen Dank für die Einladung, Denise. Es freut mich sehr, dass ich an deinem Format teilhaben darf. Mein Name ist Sabrina Hommel und ich bin Referentin für Bildung beim Deutschen Olympischen Sportbund und kümmere mich unter anderem um das DOSB Wissensnetz im Deutschen Olympischen Sportbund. Und im DOSB Wissensnetz sind mittlerweile über 2500 Personen registriert, sowohl auf der Haupt- als auch auf der ehrenamtlichen Ebene, aus ganz unterschiedlichen Sportorganisationen, also zwar nicht die Vereinsebene, aber zumindest die Landes- und die Bundesebene. Und die Personen sind hauptsächlich aus dem Themenfeld Bildung. Und das ist so ein Steckenpferd in meinem Berufsalltag sozusagen.
Interessant. Du hast das DOSB Wissensnetz erwähnt. Das ist die Community, die du betreust. Wie sieht denn da so ein typischer Tag aus in der Betreuung dieses Wissensnetzes?
Ja, also ich logge mich jeden Morgen in das Wissensnetz ein. Manchmal sogar bevor ich meine Mails checke und schaue mir an, welche News und Diskussionen es im organisierten Sport gerade gibt. Dabei sehe ich auf der Startseite einige Beiträge und Kommentare zu verschiedenen Themenfeldern. Und in erster Linie blicke ich dabei natürlich auf das Themenfeld Bildung. Anschließend sehe ich mir mögliche Fragestellungen, die an den DOSB gerichtet wurden, genauer an und bedenke sie mit meinen Kollegen und Kolleginnen, um gemeinsam eine gute Lösung finden zu können. Wenn wir diese dann haben, reagieren wir schnellstmöglich auf der Plattform und stellen dann die neuen Erkenntnisse allen Userinnen und Usern zur Verfügung. Zudem erreichen mich auch sehr viele Anfragen im Laufe des Tages von Verbänden, die ich dann auf interessante Beiträge im DOSB Wissensnetz bereits dann auch aufmerksam mache, wo dies eben diskutiert wurde. Und im besten Fall wurde dort sogar schon die Frage beantwortet. Und darüber hinaus erstelle ich manchmal auch eigene Beiträge. Wenn mir gerade irgendwie ein interessanter Prozess begegnet, versuche ich entsprechend auf die Erfahrungen und Ideen aus und in der Bildungscommunity eben aufmerksam zu machen und die interessanten Beiträge eben zu teilen. Genau. Und dann nicht zu vergessen, gibt's auch einige Support-Anfragen. Welche Passwort vergessen? Wie erstelle ich eine Gruppe oder auch das Einladungsverfahren betreffen? Dabei versuche ich zu helfen bei komplexeren Anfragen. Einfach da auch die Ghostlinker noch mal ein bisschen mit einzubeziehen, die eben das Support-Team darstellen. Und von daher ist mein typischer Tag ein unvorhersehbares Zusammenspiel aus inhaltlichen und technischen Herausforderungen, die ich eben gemeinsam mit meinem Bildungsteam bearbeite und moderiere.
Wow, okay. Da sind so ein paar Fragezeichen aufgeploppt bei mir, als du so erzählt hast. Zum einen, du loggst dich auf die Plattform ein. Was ist denn das für eine Plattform, die ihr da nutzt?
Genau, also das ist eine Informations- und Austauschplattform, wo eben Menschen, die im organisierten Sport tätig sind, sowohl haupt- als auch ehrenamtlich, sich registrieren können und dann zum einen im Community-Bereich darüber diskutieren können oder sich austauschen können und im Lizenzmanagement-Bereich eben auch Lizenzen ausgegeben und verwaltet werden.
Und Lizenzen, das sind jetzt so, dass du jemanden trainieren darfst oder was muss ich mir darunter vorstellen?
Genau, also wir haben ja die DOSB-Lizenzen und wie du ja auch gesagt hast, ja, wie ich dann beispielsweise meinen Tennisschläger halte und so weiter und so fort, das sind dann sogenannte Experten, also die dann eben eine DOSB-Lizenz erwerben. Da gibt es verschiedene Stufen, also C, B und A. Lizenzen und genau, die sind dann eben eine Voraussetzung, dass man im vereinsbasierten Training tätig werden kann und dann beispielsweise im Nachwuchsbereich oder auch im Erwachsenenbereich das dann eben den Kindern und Jugendlichen oder auch Erwachsenen vermittelt und beispielsweise sportartspezifische, wie zum Beispiel du jetzt gesagt hast mit dem Tennisschläger, das wäre dann eine Aufgabe vom Deutschen Tennisbund oder auch allgemeinsportliche Aspekte, wie zum Beispiel auch koordinative Fähigkeiten, die dann beispielsweise in der Übungsleiterausbildung vermittelt werden.
Hm. Okay, und das ist dann auch diese Bildung, von der du gesprochen hast, das Wissen, was vermittelt wird.
Genau, also das ist ein Teilbereich der Bildung. Der Bildungsbereich ist sehr groß und die Lizenzaus- und Fortbildung ist aber auf jeden Fall ein sehr großer beim DOSB.
Und dieses Portal, wenn du dich da einloggst, du sagst, du siehst dann so Neuigkeiten aus dem Bereich des Sports und du guckst dann natürlich auf den Bereich Bildung. Ist das wie so eine Art Newsfeed dann, wie man den jetzt beispielsweise auf Facebook oder LinkedIn kennt oder wie muss ich mir das vorstellen und was kommt da jetzt beispielsweise so rein?
Genau, also es ist vergleichbar. Das kann zum Beispiel sein, dass, also genau, man hat eine Startseite und es kann sein, dass jetzt ein Landessportbund zum Beispiel sagt, hier, ich habe da eine total gute Erfahrung gemacht mit dem und dem Tool. Hier stelle ich euch unsere Learnings bereit und dann kommentiert ein Spitzenverband und sagt, hier, super, danke, dass du es bereiterstellt hast. Wir werden das jetzt in unserer Struktur auch mal ausprobieren. Und genau, es ist tatsächlich ähnlich wie bei Facebook. Und dass man dann auch eben die Gruppen hat, wo man sich austauschen kann. Und genau, nur die Freundschaftsanfragen, die bleiben aus.
Na, man ist ja eh schon alle Teil des gleichen Vereins.
Ja, genau.
Ah ja, und so die typischen Mitglieder in diesem Netzwerk, das sind dann die Vereine und du meintest eher so auf Landes- und Bundesebene, also jetzt nicht so hier der Leipziger Tennisverein oder so, die sind da jetzt nicht, sondern eher der sächsische Verein dann.
Genau, also das da muss man unterscheiden zwischen Verein und Verband. Das heißt also vom DOSB sind die Mitgliedsorganisationen entsprechend die Verbände, also das heißt die Landessportbünde, die Verbände mit besonderen Aufgaben und eben die Spitzenverbände. Und die wiederum haben dann nochmal die Untergliederungen. Also das heißt beispielsweise der Deutsche Tischtennisbund hat die Untergliederungen wie zum Beispiel den Hessischen Tischtennisverband und der könnte beispielsweise auch im Wissensnetz mitwirken, wobei wir aber in erster Linie mit unseren Mitgliedsorganisationen in Kontakt treten und dann eben der Deutsche Tischtennisbund die Informationen aus dem Wissensnetz dann an die Untergliederung weitergibt. So ist die Idee.
Ah ja, so ein bisschen Schneeballprinzip.
Ganz genau. Und dann wiederum der Hessische Tischtennisverband gibt das dann an seine Vereine weiter und dann irgendwann landet das bei der Spielerin XY in der Kreisliga sozusagen oder bei der Trainer und Trainerin im Verein.
Ja. Gut, und diese Wissensweitergabe, die du gerade beschrieben hast, die muss ja vorher, bevor es diese Plattform gab, ja auch irgendwie stattgefunden haben und es muss ja einen Grund geben, aus dem es diese Plattform jetzt gibt. Wenn du jetzt jemanden auf diese Plattform locken wolltest, der jetzt noch skeptisch ist oder die noch gar nicht kennt, wie würdest du denn das verkaufen? Was ist denn der Wert, den so eine Community für ihre Mitglieder hat? Und vielleicht fällt dir ja auch eine beispielhafte Geschichte ein, die das so ein bisschen illustriert, diesen Wert, den die Community hat.
Also den größten Mehrwert sehe ich auf jeden Fall in der Transparenz. Viele Organisationen stehen vor den gleichen Herausforderungen und suchen eben nach guten Lösungen. Und die Community schafft dabei einen Rahmen, wo eben ein guter Austausch möglich ist. Unsere Diskussionen finden ja in unserer Wissens-Community statt und nirgendwo anders. Also wenn jetzt beispielsweise eine Anfrage per Mail kommt, dann sage ich häufig hier, stell die Frage doch einfach mal ins Wissensnetz. Vielleicht haben noch andere eine Idee oder eine Lösung dafür, dass man da einfach in den Austausch kommt, sodass wir die Diskussionen, die außerhalb der Community beginnen, versuchen, in die Community zu übertragen. Und dadurch sind sie eben für alle transparent und jeder kann sich beteiligen und alles auch nachvollziehen. Gerade während der Corona-Pandemie, die uns ja auf jeden Fall stark beeinflusst hat, auch im Sport, wurden reichlich Fragen an uns adressiert, die wir dann gemeinsam mit den Mitgliedsorganisationen anschaulich diskutieren konnten. Und somit hatten wir zahlreiche Perspektiven und konnten beispielsweise im Lizenzbereich auch schnelle und flexiblere Wege anbieten. Und das ist auf jeden Fall ein enormer Mehrwert.
Hm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wenn ich mir das jetzt mal einfach auf mich bezogen vorstelle, ich kriege ja auch viele Fragen immer wieder gestellt. Also zum Beispiel, was ist eine Community? So. Und ich könnte dann das jedem Einzelnen wieder erklären oder sagen, hey, schau auf meine Webseite oder komm in meine Community. Dort ist es schon erklärt, beziehungsweise dort sind ganz viele andere Leute mit der gleichen Frage und dann stell sie dort und ich erkläre sie dir und dann haben x Personen mehr die Antwort auf ihre Frage. Das ist auch ein guter Trick, den ich jedem Community Manager empfehlen kann. Oft sind die Leute halt ein bisschen schüchtern oder sie sind es halt so gewohnt, dass sie Fragen direkt an einen konkreten Ansprechpartner stellen, zum Beispiel dann eine private Nachricht, E-Mail, was auch immer, an den Community Manager schicken mit einer Frage. Und da kann man natürlich drauf antworten direkt. Dann hat dieses eine Mitglied was davon, die Community insgesamt halt nicht unbedingt. Und dann ist es halt echt ein guter Trick, dass man halt sagt, magst du die Frage nicht in der Community stellen? Ich beantworte sie dir gleich und dann haben auch andere was davon. Beziehungsweise, wer weiß, ich meine, die anderen Mitglieder haben vielleicht noch ganz andere Einblicke und in die Beantwortung dieser Frage. Also es ist dann einfach, man kriegt vielleicht auch einfach eine vielschichtigere Antwort. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Genau. Also das ist total wertvoll, dass man auch, also gerade weil wir als Dachverband natürlich auch gute Beispiele eben auch weitergeben wollen, weil man kann ja immer davon lernen, man muss nicht immer das Rad neu erfinden, sondern kann davon profitieren, dass es schon Ideen gibt, die dann entsprechend weiterentwickeln kann und dadurch entsteht ja auch eine gewisse Qualitätssicherung beziehungsweise auch Steigerung. Also das ist, ich sehe da einen enormen Mehrwert, dass es einfach transparent einsehbar ist und dass sich auch alle eben beteiligen können. Das ist, also davon lebt unsere Wissens-Community.
Hm. Und wie sieht es so im Bereich Sport im Allgemeinen aus? Wo siehst du, beziehungsweise was würdest du sagen, welchen Stellenwert hat Community dort und was sind so die Besonderheiten, die ein Community Manager, also jemand, der eine Community im Bereich Sport aufbauen möchte, so wie du das jetzt getan hast, was muss man da beachten? Was sind so die Besonderheiten, die Themen, die vielleicht interessant sind oder auch so die Eigenheiten von den Menschen, wo man vielleicht auch erst ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten muss oder informieren muss einfach, um eine gewisse Scheu oder Unsicherheit zu nehmen?
Die Rolle des Community Managers im organisierten Sport verstehe ich als Lernbegleiter in einer lernenden Wissens-Community. Also wir arbeiten sehr viel mit dem Begriff Lernbegleiter, weil das natürlich auch auf die Lizenz Aus- und Fortbildung einspielt, dass wir so ein bisschen das Bild von Trainerinnen und Trainer auch so vermitteln. Und so sehe ich tatsächlich auch ein bisschen den Community Manager jetzt im DOSB Wissensnetz, beziehungsweise im organisierten Sport generell. Und ich versuche als Community Managerin also einen bestmöglichen Rahmen und bestmögliche Bedingungen zu schaffen, dass die Community voneinander und miteinander lernt. Dazu gehört beispielsweise auch darauf zu achten, dass jede Frage und jeder Beitrag eine Rückmeldung bekommt. Also aber auch nicht nur, dass wir als DOSB darauf antworten, wenn jetzt eine Frage im Business-Netz an uns adressiert wird, sondern dass eben auch alle darauf antworten können. Und da lohnt sich auf jeden Fall, beziehungsweise eignet sich der Einbezug von den sogenannten Power-Usern, was ich hier von dir, Denise, gelernt habe. Hm. Und genau, zudem ist es halt auch wichtig, dass kein Beitrag ins Leere läuft und ein reger Austausch stattfindet. Und ja, dabei sollten eben auch die Diskussionen in der Community, ganz gleich, ob im organisierten Sport oder nicht, moderiert und gegebenenfalls auch am Ende zusammengefasst werden, dass man eben auch eine gewisse Langfristigkeit hat. Und gerade wenn einem nochmal ein Aspekt einfällt, dann kann man im Wissensnetz eben entsprechend schauen, wie das eben vor 2 oder 3 Jahren schon mal diskutiert wurde und genau, kann da entsprechend nochmal anknüpfen.
Hm. Und würdest du sagen, so, ich denke mal so an die Communities, die ich schon betreut habe, ich war im Bereich Videospiele, da hat man so ein gewisses Temperament, dann gibt es bestimmte Typen, die da immer wieder sind, also die auf alles eine Antwort wissen, die sehr regeltreu sind und dann immer darauf hinweisen, dass das nicht ganz korrekt ist, oder ja, auch im Bereich der Produktentwicklung, technische Sachen, so, da hat man diese sehr technikversierten Nutzer, die jetzt auf so Inhalte, so Spaßinhalte, so, hey, es ist Freitag, wir freuen uns auf Wochenende und so, die dann nur genervt mit den Augen rollen und sagen, ey, lass den Scheiß, du verschwendest meine Zeit, wohingegen sich in anderen Communities, wo es ein bisschen lockerer zugeht, es gibt ja diese Mutter-Elternschaft-Communities, da kommen solche Themen ja gut an. So, wie ist denn da der Sportler? Wie tickt denn der da so aus einem Sportverein? Ja, oder Verband. Also, ich verschmeiße es immer durcheinander.
Genau, Verband. Ja, das ist immer nicht so einfach. Da muss man tatsächlich trennen. Aber genau. Also tatsächlich ist es so, dass es schon auch eine Besonderheit im organisierten Sport gibt. Nämlich, dass viele Menschen da mit sehr viel Herzblut und Leidenschaft ihren Job ausüben. Also das heißt, die intrinsische Motivation ist erstmal sehr hoch. Und das ist auch ein super Gefühl, weil man irgendwie mit Gleichgesinnten agiert. Obwohl es natürlich schon was anderes ist, ob ich jetzt mich auf der Arbeitsebene bewege oder eben in der Community von, keine Ahnung, Fahrradbegeisterten, wo ich mich dann über gewisse Teile austausche, so oder irgendwie neue Modelle eben begutachte. Also das ist auf jeden Fall ein Unterschied, aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass die Sportwelt auch schon eher lockerer tickt, wobei man natürlich schon auch an ein übergeordnetes System gebunden ist. Also das ist natürlich der Arbeitgeber, die Position oder auch ein Rollenverständnis. Und auch nicht zu vergessen ist die Philosophie von gewissen Verbänden. Und als Privatperson kann ich natürlich dann mit anderer Emotion und auch Freiheit mich eben einbringen. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Hm. Genau. Und dadurch kann sich natürlich auch die Art der Kommunikation und die damit verbundene Leichtigkeit und Einteilung der Zeitfenster auch verschieben. Ja? Also während ich jetzt als Privatperson vielleicht viel mehr Zeit in eine Community einbringen kann, ist es natürlich im Arbeitskontext schon auch ein Stück weit limitiert.
Hm. Ja, und ich glaube, da muss der Mehrwert auch ziemlich klar sein, ne? Wenn man da Zeit investiert.
Hm. Ja. Genau, also gerade auch in dem Feld Wissenskooperation ist es häufig so, dass die Personen oder die Interessensvertreterinnen und Vertreter einen Grund brauchen, dass sie sich eben engagieren. Also dieser Mehrwert muss irgendwie erkennbar sein. Und beispielsweise war jetzt die Corona-Pandemie ein Stück weit ein Grund, dass man ja schnell agieren musste und ja gute Lösungen herausstellen musste, sodass es diesen Grund gab, okay, es gibt jetzt Corona, wir müssen digitale Formate umsetzen und wir können eben nicht mehr in der Halle unsere Aus- und Fortbildungen anbieten. Und dann gab es eben diesen vermehrten Grund, sich in so einer Community auch einzubringen.
So. Welches Potenzial steckt denn generell in Communities und was sind denn auch Voraussetzungen, damit eine Community dieses Potenzial auch voll ausschöpfen kann?
Eine notwendige Voraussetzung ist definitiv das Interesse an dem jeweiligen Themenfeld, würde ich sagen. Wenn nämlich die Gemeinsamkeit, also das Interesse an einem Thema verbindet, kann eine Community auf jeden Fall einiges bewegen. Also auf der Arbeitsebene können beispielsweise Ideen weiterentwickelt werden oder auch interdisziplinäre Ansätze diskutiert und gemeinsame Entscheidungen getroffen werden. Das stellen wir auf jeden Fall immer mehr fest, was da eigentlich alles möglich ist. Zudem benötigt aber auch eine Community besonders zu Beginn eben auch Ereignisse. Also es bringt nichts, wenn ich eine Community aufsetze, und die dann erstmal brach liegt und ich nur mit einem Hallo beginne, sondern es braucht eben einen Anlass. Und da nutzen wir gerade auf der Arbeitsebene häufig, dass wir das mit Aktivitäten verbinden, mit Konferenzen oder Arbeitsgruppentreffen, ganz gleich ob Präsenz oder online. Und beispielsweise organisieren wir auch unser jährliches Treffen mit den Bildungsverantwortlichen als Blended Conference. Genau. Und da werden eben alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorab in eine Gruppe eingeladen in unserem DOSB Wissensnetz, sodass wir da schon eine Community haben. Und dort werden dann erste Inputs weitergegeben, Informationen zu Veranstaltungen und ein erster Austausch auch zwischen den Referentinnen und Referenten, die auch häufig ja aus der Community selbst kommen, also nicht nur externe. Und dort werden dann eben die Inhalte vorgestellt und es können erste Rückfragen gestellt werden und man ist schon irgendwie in dem Prozess drin, beziehungsweise in der Veranstaltung wurde man schon abgeholt und wenn man zusammenkommt, hat man schon viele Sachen vorab irgendwie geklärt und dadurch kann man nochmal viel mehr in die Tiefe gehen und die Diskussionen gestalten sich auch ganz anders. Also das ist zum Beispiel ein Beispiel, wo ich sage, also mit der Blended Conference, dass es total wichtig ist, das um Ereignis zu koppeln. Also das hat sich für uns auf jeden Fall bewährt. Und genau, also so machen wir es eigentlich generell, dass wir auch ein gewisses Anliegen haben, warum wir eine Community gründen oder zusammenführen. Also wir haben natürlich im DOSB Wissensnetz die große Community. Dann gibt es aber natürlich auch nochmal Teilbereiche, wo es um spezielle Themenfelder eben geht und wo die dann eben diskutiert werden. Und diese Kleingruppen, sage ich jetzt mal, die werden schon immer an einen Anlass geknüpft.
Ja, ich habe das ja auch selbst mal erlebt, als ich 2018 den Vortrag zu Community Management auf dem, wie heißt die Veranstaltung? Also von den Ghost Thinkern, die Veranstaltung, wo alle aus dem DOSB eingeladen werden, die diese Communities managen, also auch so jemand wie du. Und dort hatte ich einen Vortrag über Community Management gehalten und hatte ein paar Wochen im Voraus, war ich schon in dieser Gruppe, wurde auch eine Gruppe erstellt für diese Veranstaltung und habe mich dort vorgestellt per Video. Und dort konnten dann die Teilnehmer des Vortrags Fragen stellen, sodass ich die Inhalte meines Vortrags auf ihre Bedürfnisse zuschneiden konnte. Und das fand ich sehr charmant, dass ich während des Vortrags auch Bezug nehmen konnte. Weiß nicht, der Andreas hat gefragt, wie das und das geht. Und die Person saß dann im Publikum und dann habe ich manchmal auch gesagt, so, ja, Andreas, wo bist du? Meld dich mal. Ja. Und dann war das irgendwie so locker, es war halt gleich so ein Miteinander da. Das ist echt cool. Ich mag das sehr, dass man so dieses Online mit dem Offline verbindet.
Genau, und umso spannender ist es natürlich auch, man lernt sich zwar irgendwie online kennen, aber wenn man dann in der Präsenzphase zusammenkommt, ist es dann nochmal ein anderes Kennenlernen und das ist irgendwie total spannend und natürlich auch nochmal die Perspektive von Seiten der Organisation kann man so natürlich auch nochmal die Erwartungen ein bisschen einholen. Also wird man dem gerecht, was die Community gerade braucht, also wo sind wirklich jetzt, wo ist eben der Bedarf zum Austausch und oder verschiedene Herausforderungen, die jetzt vielleicht aufkamen und dann ist es natürlich umso besser, wenn man das vielleicht noch einfließen lassen kann. In die Organisation. Also das ist wirklich mega cool.
Und das passt auch ganz gut zur nächsten Frage, denn du hast das Thema auch schon mal angeschnitten, die Corona-Pandemie. Weil wir es ja eben von Treffen und Veranstaltungen hatten, die konnten ja jetzt in den letzten Wochen, Monate sind es noch nicht, naja, nehmen wir es mal nicht so genau, aber sie konnten auf jeden Fall nicht wie gewohnt stattfinden. Es geht jetzt langsam wieder los, aber auch unter unter Einschränkungen. Und da habe ich auch mitgekriegt, dass diese gemischten Formate, also eine geringe Teilnehmerzahl, die halt diese Hygienevorschriften einhalten kann vor Ort und dann hinzugeschaltet eine Online-Teilnehmerzahl. Das ist was irgendwie jetzt geboren wurde aus dieser Situation, in der wir uns befinden. Wie schätzt du denn das ein? Welche Auswirkungen hat diese Corona-Krise auf die Relevanz von Online-Communities auch irgendwie langfristig?
Es ist auf jeden Fall schön zu sehen, wie sehr sich der Grundgedanke der Wissenskooperation in der Corona-Zeit bewährt hat. Also gerade das Anliegen, wie du jetzt auch gesagt hast, dass Veranstaltungen abgesagt wurden oder einfach viele Dinge so nicht umsetzbar waren, wie sie vielleicht geplant waren, hat man gesehen, dass digitale Tools entwickelt wurden, wo dann eben in den Communities diskutiert wurde, weiterentwickelt wurde. Also das ist total super. Das Ziel des Wissensnetzes war es ja auch immer, die vielen Verantwortlichen in der DOSB-Lizenzausbildung, also auch auf den unterschiedlichsten Ebenen, stärker zu vernetzen und eben auch das Wissen zu heben und transparent zu machen und letztendlich auch zu dokumentieren. Und das hat auch bisher immer gut funktioniert. Jedoch wurden in der Corona-Zeit gefühlt noch mehr Diskussionen geführt und aktiv nach einem Austausch gesucht. Also das war wirklich total super und zeigt, wie wichtig und richtig das DOSB-Wissensnetz im Bereich Bildung auch ist. Also das war für uns eine super spannende und auch sehr intensive Zeit, also ohne, dass sie jetzt schon vorbei ist. Aber das ist total schön zu sehen, wie relevant tatsächlich das DOSB-Wissensnetz im Bildungsbereich geworden ist.
Dann schwenken wir mal weg von dem Thema hin nochmal zu dir. Du als Community Managerin des DOSB Wissensnetz. Wie kam das denn dazu, dass du in diese Rolle geschlüpft bist? Was hast du denn vorher gemacht und wie bist du da hingekommen? Und was hat dir auf deinem Weg in die Rolle, die du jetzt inne hast, geholfen?
Genau, also in meinem Aufgabenprofil kümmere ich mich in erster Linie um die Kernthemen der Bildung. Dabei spielt das Lizenzwesen eine große Rolle, welches ich persönlich auch sehr spannend finde, da ich selbst über mehrere Lizenzen verfüge und aus dem organisierten Sport komme, also ich als Privatperson, sodass ich das dann sozusagen mit meinem Arbeitsleben verknüpft habe. Mhm. Genau, und da das DOSB-Wissensnetz nahezu alle Themen der Bildung aufgreift, habe ich das Aufgabenpaket meiner ehemaligen Kollegin damals übernommen. Das ist jetzt mittlerweile ein Dreivierteljahr her. Und dann habe ich eben das Paket DOSB-Wissensnetz übernommen. Und zudem arbeiten wir im Ressort Bildung auch im engen Austausch miteinander, sodass ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen über alle Chancen und Herausforderungen des Community Managements sprechen kann. Das ist natürlich für mich als junge Referentin für Bildung ein enormer Mehrwert und gibt mir auch eine gewisse Sicherheit, dass man eben das nicht alleine bewältigen muss, sondern wir haben da echt einen super Austausch und ein gutes Miteinander. Hm. Und für die Rolle als Community Managerin habe ich dann noch einen Kurs bei dir besucht, nämlich Community Management leicht gemacht. Und dort habe ich dann eben auch nochmal viele Ansätze kennengelernt, die mir auf dem bisherigen Weg auf jeden Fall sehr geholfen haben.
Cool, das freut mich zu hören. Und von dem, was du so erzählt hast, so ein paar Tricks hast du auf jeden Fall im Ärmel. Finde ich sehr cool. Und ja, der Kurs, wer jetzt Interesse hat, den auch zu machen, der fängt am 24. August das nächste Mal an. Der geht 4 Wochen. Und die Schwerpunkte sind zum einen so diesen Mehrwert, guckt man sich in der ersten Woche an, was ist denn der Mehrwert, wer sind meine potenziellen Mitglieder, wie kann ich es denen schmackhaft machen, dass sie in die Community kommen und mitmachen wollen, also intrinsisch motiviert sind idealerweise und was kann ich tun, damit die da auch bleiben. Und dann geht es so über das Moderieren. Die Power-User, der Trick zum Beispiel, dass ich erkenne, wer macht gut mit und dass ich die als Vorbilder etabliere. Aber auch solche Tricks wie, wenn jemand eine Privatnachricht schickt und was fragt, den zu bitten, das in die Community zu stellen, immer so diesen Community-Gedanken im Hintergrund zu haben. Und ja, solche Sachen lernt man da in 4 Wochen. Und ich verlinke das in den Shownotes und in der Beschreibung zum Video. Dann können, wer interessiert ist, kann sich das mal genauer durchlesen, was in dem Kurs so drin vorkommt an Themen. und sich anmelden, wer denn Lust hat.
Es lohnt sich auf jeden Fall.
Ja. Schön. Dann beenden wir diese Werbeeinblendung und machen weiter in unserem Austausch. Welche Fähigkeiten braucht denn deiner Meinung nach ein guter Community Manager? Falls jetzt jemand überlegt, Community klingt gut, möchte ich vielleicht auch mal probieren, aber ist das überhaupt was für mich, wenn ich jetzt nicht wirklich irgendwie zum Beispiel sehr gut Nachrichten schreiben kann oder so? Was sind denn so die wichtigsten Fähigkeiten, die deiner Meinung nach jemanden zu einem guten Community Manager machen?
Ja, das ist eine gute Frage, weil tatsächlich finde ich, dass das Profil eines Community Managers ständig im Fluss ist. Also man muss sich immer weiterentwickeln und auch situationsbedingt agieren können. Aber wenn ich das jetzt schärfen müsste, würde ich sagen, dass ein guter Community Manager sich aus verschiedenen Kompetenzen zusammensetzt. Dabei spielen Kenntnisse der Moderation, aber auch eben Empathie eine große Rolle, um eben so eine Community begleiten zu können. Aber auch die Rolle eines Multiplikators oder einer Multiplikatorin finde ich sehr wichtig. Also, dass man immer auch die Informationen weiter teilt, versucht zu vernetzen und eben auch erkennt, wo Vernetzungsbedarf ist und die Interessen zusammenführt. Aber auch das Erkennen und Schaffen von wertschätzenden und positiven Atmosphären, die Mitglieder einer Community ermutigt, sich in der Community zu äußern, finde ich, ist auf jeden Fall auch enorm wichtig. Und wenn das geschaffen ist, dann kann man in der Community auch total viel erreichen, beziehungsweise als Community Manager auch sehr viel erreichen. Und ich spreche manchmal auch von einem ambitionierten, vernetzenden Klempner, welcher Informationen verarbeitet, sortiert und auch wartet. Und tatsächlich finde ich dieses Bild häufig sehr passend.
Ja, was liebst du denn persönlich am meisten an der Arbeit als Community Manager? Was sind so die Aufgaben oder die Momente, wo du sagst, ja, das macht Spaß, da habe ich Bock drauf?
Definitiv die Vielseitigkeit. Also zu Beginn hast du mich ja nach meinem typischen Wissensnetztag gefragt. Mhm. Allerdings kann sich der Anforderungsbereich wöchentlich, wenn nicht sogar täglich, ändern. Mhm. Und das finde ich irgendwie persönlich total spannend. Und zudem ist das Zusammenspiel verschiedener Akteure, sowohl der Charakter als auch die Rolle in der jeweiligen Organisation, sehr interessant. Und die Haltung und Philosophie unterscheiden sich manchmal ungemein in den Verbänden. Und die vorher benannten Kompetenzen jetzt eben, also was eben Community Manager braucht, weist eben auch auf, wie facettenreich man als Community Managerin agieren muss. Und das bedeutet eben auch, dass ich mich als Community Managerin stetig weiterentwickeln kann und eben situationsbedingt agieren muss. Und das finde ich irgendwie super und ist so eine Herausforderung, die ich im Arbeitsleben total wertvoll finde. Also auch immer wieder, dass man auch diesen Freiraum hat, sich weiterzuentwickeln, ist für mich auf jeden Fall total positiv und fordert einen so heraus. Ist mega cool.
Mhm. Ja, das stimmt. Als Community Manager stehst du nie still. Also du bist nicht so dieser Spezialist. Und ich meine, auch Spezialisten müssen sich weiterbilden und weiterentwickeln. Aber als Community Manager geht es eher so in die Breite und man muss sich für viele Dinge interessieren, weil man ja auch die ganzen Menschen, die an der Community mit angedockt sind, verstehen muss. Ne? Stichwort Empathie. Und da hilft es natürlich, wenn man versteht, was die so machen und was ihnen dabei wichtig ist und dann auch von der Sache ein Verständnis zu haben. Deswegen, ja, wenn jemand irgendwo in eine Firma reinkommt als Community Manager, kann ich jeden Community Manager nur empfehlen, am Anfang die Zeit zu investieren und die verschiedenen Abteilungen, die Kollegen in den Abteilungen kennenzulernen und rauszufinden, wie die so arbeiten, was die so machen. Das wird später ungemein hilfreich sein, wenn es darum geht, dass man immer alle Infos hat, die man braucht. Ja, du, Empathie war schon ein Stichwort. Es geht jetzt um Werte. Was ist denn dir bei deiner Arbeit wichtig, wie du deine Arbeit machen möchtest, beziehungsweise wie es auch in deiner Community vonstatten gehen soll? Nach welchen Werten soll denn da gehandelt, gearbeitet, miteinander umgegangen werden?
Ja, also im besten Fall natürlich nach den olympischen Werten. Aber also tatsächlich ist es so, dass ich mir immer vornehme, authentisch zu bleiben. Also klar ist man irgendwie an ein System gebunden und natürlich sind Inhalte teilweise sehr starr. Aber trotzdem versuche ich da schon auch meine Persönlichkeit einzubringen. Und das ist auch im organisierten Sport, also kommt das häufiger vor, dass man da einfach auch eine persönliche Note mit einbringt und sehr viel Herzblut und Energie. Und dabei spielen natürlich auch Werte wie Freude, Respekt, also respektvolles Miteinander in der Community und eben auch die Fairness eine große Rolle. Also das ist jetzt, glaube ich, so, was ich jetzt für mich herausstellen würde. Genau. Gerade, ich sag jetzt mal, den Kulturwandel des Teilens, also ohne dass ich jetzt was dafür bekomme, wenn ich Wissen teile, sowas fordert natürlich auch eine Grundhaltung, dass man sagt, okay, man ist bereit dazu, das zu tun, weil es einfach für die Gemeinheit sehr wertvoll sein kann. Und das ist auf jeden Fall, finde ich total wichtig. Und den Kulturwandel irgendwie auch zu begleiten, das empfinde ich als sehr, sehr wertvoll und wichtig, dass man da eben auch wertschätzend mit umgeht.
Jetzt kommen wir mal zu Wünsch dir was. Schauen wir mal in die Glaskugel, die Zukunft, beziehungsweise die Kristallkugel ist das ja, glaube ich. Wenn du dir etwas für Online-Communities im Sport wünschen könntest, was wäre das?
Also tatsächlich würde ich mir wünschen, dass wir noch mehr zeitliche Ressourcen für unser Thema Community Management und Communities bekommen. Also es ist schon häufig so, gerade wenn man im Austausch mit Kolleginnen und Kollegen ist, dann kommen halt schon auch häufiger mal so Aussagen wie, das raubt mir so viel Zeit, ich kann mich nicht noch bei einer weiteren Plattform einbringen oder ähnliches. Und das ist leider halt keine Seltenheit. Und der Grundsatz der Kooperation und des Erfahrungsaustausches, also wie auch eben mit der Wissensteilung, sind eben nur bedingt etabliert. Das braucht auch seine Zeit, also es muss stetig wachsen. Das würde ich mir tatsächlich wünschen, dass man da ein bisschen den Fokus drauf setzt, also das erkennt, wie wichtig Community Manager in unserer Arbeit sind im organisierten Sport und dass man da entsprechend Ressourcen freischaufelt. Weil es ist natürlich Motiv des Austauschs und der Gemeinschaft ist das eine, aber dann natürlich den zeitlichen Aufwand, dass man den eben unterbekommt, ist dann nochmal was anderes. Und da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass man da noch ein bisschen mehr Freiraum bekommt.
Ich drücke die Daumen, dass das so kommt. Letzten Endes spart man ja dann, wenn man in der Community teilnimmt, auch wieder Zeit. Ja, dass man gewisse Dinge nicht zeitaufwendig woanders recherchieren muss und sich Leute fragen muss, sondern man stellt eine Frage und kriegt die facettenreichen Antworten an Ort und Stelle in kürzester Zeit.
Genau, also tatsächlich läuft es auch an vielen Stellen ja schon total super. Also gerade jetzt mit unseren Mitgliedsorganisationen, der Austausch läuft gut, das Wissensnetz wird viel im Bildungsbereich genutzt. Aber wie wir ja auch eingangs schon festgestellt haben, was für ein großer Apparat das Sportsystem ist, also auch verschiedene Ebenen, das Schneeballsystem. Und dann brauchen manche Dinge eben länger, bis die sich etabliert haben. Also dass man eben sagt, das ist wichtig, dass wir über Kooperation sprechen, dass wir uns austauschen, dass wir uns in Communities engagieren. Das wird von vielen erkannt und dann kommen die Multiplikatoren, die das wiederum weitergeben und dann hat mir wieder jemanden gefunden, der sagt, ja, das ist eine coole Idee und wir erkennen den Mehrwert und so bröckelt das so langsam aber sicher in die ganzen Strukturen. Und da braucht man eben Geduld, daran fehlt es mir manchmal und deswegen ist es halt wirklich was ich mir wünsche, aber mir ist auch klar, dass es die Zeit einfach braucht. Aber die Idee fliegt schon an der einen oder anderen Stelle und das ist halt umso cooler, wenn man dann sozusagen Gleichgesinnte hat, die dann auch eben hinter dem Community-Management stehen und den ganzen Vorteilen, das ist auf jeden Fall schon mal cool und umso schöner wäre es, wenn noch mehr daran teilhaben.
Mhm. Geduld ist eine wichtige Kompetenz für Community Manager.
Das stimmt, ja. Das habe ich vergessen, ja.
Ja, also nur mal so ein Beispiel, ne? Eine der erfolgreichsten Communities, die es so gibt, von Salesforce, dieses Kundenbeziehungsmanagement-Tool, habe es mal auf Deutsch übersetzt, CRM-Tool. Die haben eine unglaublich erfolgreiche Community und die ist wirklich in der DNA des Unternehmens verwurzelt. Und diese Community hat 7 Jahre gebraucht, bis sie wirklich diese Akzeptanz hatte, dass die wirklich durchweg genutzt wurde und wirklich aus dem Vollen schöpfen konnte. Also 7 Jahre. Es war eine andere Zeit, das ist schon eine ganze Weile her. Heutzutage geht es hoffentlich etwas schneller, aber ja. Dennoch brauchen wir Geduld und müssen immer wieder gut zureden. Gut, dann kommen wir zur letzten Frage unseres Austausches. Welche sind denn 3 Fragen, die ich mir stellen sollte, bevor ich eine Community ins Leben rufe?
Die erste Frage, die ich so verinnerlicht habe und ich glaube in allen Prozessen irgendwie einbringe, ist die Frage, was ist meine Mission? Das finde ich irgendwie total treffend. Also das ist eine Frage, die man sich stellen sollte, bevor man eine Community ins Leben ruft. Dann, welche Personen möchte ich erreichen? Also die Zielgruppe zu schärfen. Und zuletzt, vielleicht auch zum Thema Rollenverständnis. Also welche Rolle möchte ich in dieser Community einnehmen als Community Managerin?
Das sind gute Fragen. Also da kann man, glaube ich, lange Antworten dazu aufschreiben. Und diese Rolle ist tatsächlich, das ist wirklich wichtig, so das eigene Rollenverständnis auch. Ne? Dass man als Community Manager jetzt nicht irgendwie der Star ist, den alle anhimmeln und liken sollen mit möglichst vielen Likes und an dessen Lippen man hängt, sondern jemand, der vielleicht am Anfang ein bisschen Vortänzer ist. Aber letzten Endes geht es ja darum, dass man den Menschen die Bühne überlässt, den Mitgliedern der Community. Schön. Okay, dann sind wir am Ende unseres Gesprächs. Ich habe sehr viel gelernt über den Unterschied von Vereinen und Verbänden und wie Bildung im Sport aussieht. Und ich hoffe, die Zuhörer konnten sich einiges mitnehmen zu Communities und wie man sie auch im Kontext von Sportverbänden oder Verbänden im Allgemeinen einsetzen kann. Ich danke dir ganz sehr, Sabrina, für deine Zeit.
Vielen Dank für die Einladung, Denise. Ich hatte sehr viel Spaß. Das ist natürlich ja auch nochmal eine Herausforderung, auf solche Fragen zu antworten, weil man natürlich ganz viele Dinge einfach tut in seinem Arbeitsleben sozusagen und auch der Sportapparat für einen ja ein Stück weit selbstverständlich geworden ist. Und umso cooler, dann nochmal die Fragen so zu hören, wo man eigentlich arbeitet, was man tut und was da eben auch wichtige Werte sind. Also das war für mich jetzt auch ein total spannender Reflexionsprozess sozusagen. Und also vielen Dank. Und wenn Fragen anstehen sollten oder du eine DOSB-Lizenz erwerben möchtest, kannst du dich gerne jederzeit an mich wenden.
Ich überlege gerade, welche Sportart das wäre. Aber gut, dass du sagst, Fragen. Falls dich jetzt jemand erreichen möchte, anschreiben möchte, mehr von dir wissen möchte, vielleicht auch ein Interesse an der Lizenz hat. Wie kann man dich denn erreichen am besten?
Am besten per Mail unter hommel@dosb.de.
Okay.
Oder gut. Eben auf der Homepage, also dosb.de und dann eben im Geschäftsbereich Sportentwicklung unter Bildung haben wir auch ein entsprechendes Kontaktformular und da ist auch noch meine Telefonnummer hinterlegt und so. Und wir stehen auf jeden Fall jederzeit, also da kann ich auch für mein Team sprechen, jederzeit interessierten Menschen zur Verfügung.
Wunderbar. Ich verlinke das auch nochmal in den Shownotes und in der Beschreibung. Wenn du Interesse an meinem Online-Kurs hast und bis hierhin mitgehört hast, habe ich jetzt noch eine gute Nachricht für dich. Denn unter Angabe des Gutscheincodes PODCAST erhältst du 20% Rabatt auf den Kurspreis. Alle Informationen zu Inhalt und Ablauf des Kurses habe ich dir auch nochmal in einen Blogbeitrag zusammengefasst. Den Link dazu findest du in der Beschreibung und in den Shownotes. Ich würde mich freuen, wenn du Ende August dabei bist.